Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um Kindeswohlgefährdung, die in Deutschland noch nie so hoch war wie heute, und um überforderte Institutionen, zum Beispiel in Hamburg. Es geht um stationäre Pflege, die sich viele Menschen in Thüringen nicht mehr leisten können, und um Windenergie aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen. Unsere Politik beruht auf dem christlichen Verständnis des Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. So steht es am Beginn des aktuellen Grundsatzprogramms des CDU-Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Doch das Programm ist 10 Jahre alt und die Partei feilt seit Monaten an einem neuen, das besonders aktuelle Entwicklungen wie Klimaschutz oder Digitalisierung in den Blick nimmt. Nur Worte wie Gott oder Kirche kommen im Entwurf gar nicht mehr vor. Dabei ist das doch der Markenkern der christlich-demokratischen Union. Was ist da los in Sachsen-Anhalt? Doreen Jonas hat sich das einmal näher angeschaut.
Exakt 61 Seiten umfasst der Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU von Sachsen-Anhalt. Auf keiner einzigen sind die Worte Gott oder auch Kirche zu finden. Und das in einer christlichen Partei. Ehe und Familie, einst feste Grundsätze christdemokratischer Politik, sind weit nach hinten gerückt. Das Papier soll den Kurs der Landes-CDU für die kommenden 10 Jahre bestimmen, gleichermaßen für Moderne und Zukunftsfähigkeit stehen, sagt Generalsekretär Mario Kaschunke.
Also das sind ja auch immer so die Zeitthemen, die man auch wirklich gerade sich so umtreibt. Wir haben klar das Thema Bildung, wir haben das Thema Gesundheit, was ein Riesenthema ist, wo man wirklich sagt, wie geht es denn weiter in der Fläche mit der Versorgung der Menschen? Es geht um Finanzierung, es geht ums Geld, wie generationengerecht können wir in Zukunft unser Land auch gestalten? Und dann geht das natürlich auch um das Thema Technologieoffenheit. Wie geht es dann weiter mit den Energien?
Prominent am Anfang steht das christliche Menschenbild als Grundlage und Wurzel der CDU. Viel tiefer geht der religiöse Bezug aber bislang nicht. Reicht das aus für ein C im Namen der Partei? Kaschunke, selbst evangelisch, ist hier eindeutig.
Die christlich-demokratische Union braucht dieses C. Wir haben diese Werte, wir wollen sie auch nach außen zeigen. Und das werden wir auch weiter mit Inhalt beleben, das werden wir auch weiter den Menschen offerieren. Und das ist unser Markenkern, das ist unser Leitbild und dafür stehen wir auch.
Es sei völlig verständlich, so Kaschunke, dass in einem Programmentwurf viel Neues reinkommt, die großen aktuellen Themen ihren Platz finden, Richtungen bestimmt werden sollen. Mitnichten aber bedeutet das, seine Werte zu verraten. Ohnehin sagt er, das Ganze sei ja noch im Fluss. Ein Entwurf eben. Auf 3 großen Regionalkonferenzen wurde das Grundsatzpapier schon diskutiert. Noch bis zum Monatsende können Änderungsanträge eingereicht werden. Kaschunke geht von insgesamt mehr als 150 aus. Eines steht für den Generalsekretär jetzt schon fest. Themen wie Gott und Kirche werden sich noch viel, viel deutlicher finden.
Was ich an Anträgen gesehen habe, es wird noch eine deutliche Veränderung zu unseren Werten kommen, wofür wir stehen, was uns ausmacht. Da gibt es noch einige Veränderungen mehr.
Aber, sagt er auch, der Programmentwurf soll zeigen, Sachsen-Anhalts CDU sei weltoffen und passe sich der gesellschaftlichen Veränderung an.
Wir haben 20% überhaupt noch der Menschen, die konfessionell gebunden sind. Denen wollen wir natürlich ein Angebot machen, dass wir mit uns auch gemeinsam als ihr politischer Arm auch Politik gestalten wollen. Das wollen wir öffnen, auch diese Menschen wollen wir dazu holen. Dazu ist aber auch, dass wir die 80%, die momentan nicht konfessionell gebunden sind, die auch mit einbinden.
Kerstin Godenrath ist Landtagsabgeordnete und stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU in Halle an der Saale. Auch sie ist in der DDR aufgewachsen, wie so viele in den östlichen Bundesländern, ohne kirchlichen Bezug.
Für mich persönlich ist es mir jetzt nicht so wichtig, dass die Bezeichnung Gott an vielen Stellen auftaucht, sondern da ist es mir wirklich wichtig, dass die christlichen Werte aufgeführt und gelebt werden, das Miteinander, die Bewahrung der Schöpfung, das ist sozusagen ja auch eine christliche Umschreibung.
Etwas anders sieht das Martin Papke. Er ist Oberbürgermeister von Weißenfels und Mitgliederbeauftragter im Ortsverband seiner Partei. Vor seinem Amtsantritt war der gläubige Katholik Referent für das Bistum Magdeburg. Seiner Glaubensrichtung gehören in Sachsen-Anhalt etwa 3% der Bevölkerung an. Ihm geht es im Programm um Klarheit und auch Wahrhaftigkeit.
Wir haben eine Botschaft, wir haben eine Grundlage und darauf fußt auch unser demokratisches Verständnis. Aber am Ende reicht es mir nicht aus, selbst wenn wir es noch reinschreiben, wenn es am Ende nur Papier bleibt, sondern wir müssen authentische Politiker sein. Und sicher an der Stelle, wenn die Frage ist, sich auf Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit zu fixieren, die am Ende ja auch Werte sind, die ableitbar sind aus biblischen und christlichen Grundsätzen, dann muss man trotzdem sagen, davon geht noch einiges mehr.
Von daher hofft er auf weitere Änderungen bis zur Abstimmung Ende September. Dass es die geben wird, davon ist Steven Gerhard Steli überzeugt. Der Magdeburger Landtagsabgeordnete ist auch Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der sachsen-anhaltischen CDU, engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich in der evangelischen Kirche. Für ihn ist klar, an dem Grundsatzentwurf muss und wird nachgebessert werden.
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird ein eigener Abschnitt reinkommen unter der Überschrift Verhältnis zu Kirchen und Religionsgemeinschaften. Und da werden auch manche dieser Sachen abgehandelt werden. Die Frage der Verantwortung vor Gott, dann hier denke ich, dass das also im Anfangsteil in der Präambel sich an entsprechenden Stellen wiederfinden wird.
Für Steli, immerhin seit mehr als 40 Jahren CDU-Mitglied, bedeutet das, die Partei muss sich weiter öffnen, ohne die Grundsätze zu verlassen.
Wir machen ja ein Parteiprogramm, ein Grundsatzprogramm, aber wir machen keinen Katechismus. Die CDU ist eine christlich-demokratische Partei im politischen Diskurs. Es ist kein evangelischer oder katholischer Verein. Das Parteiprogramm muss auch Menschen ansprechen können, die nicht konfessionell sind. Und es muss auch manche Menschen ansprechen, die von einer anderen Konfession kommen. Also Muslime, Hindus und sowas müssen sich unter dem Begriff des christlichen Menschenbilds einfinden können.
Die Gesellschaft werde noch lange eine christlich geprägte sein, vom Verständnis her, von den Werten her.
Ich bin mir sicher, dass die Menschen in gar keinem Fall jetzt abgestoßen werden, wenn wir uns auch auf Gott beziehen dann hier, weil unser Grundgesetz tut es, unsere Landesverfassung tun es. Darunter können sich auch Menschen einordnen, dann die andere oder modifizierte Auffassungen haben.
Es wird also noch einiges zu diskutieren sein, bis zum Beschluss des Grundsatzprogramms der CDU in Sachsen-Anhalt Ende September. So viel aber ist für Generalsekretär Kaschunke klar.
Sie finden Gott auf den 60 Seiten.
Sie finden also Gott auf 60 Seiten, sagt Generalsekretär Mario Kaschunke. Die CDU in Sachsen-Anhalt feilt an ihrem neuen Grundsatzprogramm. Doreen Jonas. Es sind Zahlen, die erschrecken. Jugendämter in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Fälle von Kindeswohlgefährdungen festgestellt wie nie zuvor. Mehr als 62.000 Kinder und Jugendliche waren 2022 zu Hause von Vernachlässigung, seelischer, körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Oft hat das zur Folge, dass sie dann aus ihren Familien und in Obhut genommen werden. Doch die Einrichtungen, die ihnen Zuflucht bieten sollten, sind längst finanziell und personell über dem Limit. Auch in Hamburg, wie Axel Schröder jetzt erzählt.
24 Stunden, 7 Tage die Woche. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist in der Feuerbergstraße 13 das Personal im Einsatz. Es gibt ein Haupthaus, ein Mädchenhaus und eine Erstunterkunft für minderjährige Geflüchtete. Rund 100 Plätze bietet der Hamburger KJND, der Kinder- und Jugendnotdienst in der Feuerbergstraße. Und diejenigen, die dort gelebt haben, erinnern ihre Zeit dort ganz unterschiedlich.
Soll ich dir mal was über den Kinder- und Jugendnotdienst sagen? Meine persönliche Meinung, ich habe 3 Jahre dort verbracht in diesem Drecksladen. Ne?
Wo?
Feuerbergstraße 43C. Hast du die genaue Adresse? C. Merk dir das. So. Das ist keine soziale Arbeit, was da stattfindet. Da werden Kinder und Jugendliche irgendwo zu Hause rausgerissen, da reingesteckt. Zu irgendwelchen wildfremden Menschen. Und diese wildfremden Menschen arbeiten gegen dich als für dich. Ich sag so, in diesen Örtlichkeiten vom KJND bin ich an alles gekommen. An Drogen, an Diebstahl. Ich war voller Verbrecher, ey, auf einmal.
Der 22-jährige Yuchi engagiert sich bei Momo, einer bundesweiten Initiative von ehemaligen Straßenkindern, die auf die Probleme in der deutschen Jugendhilfe aufmerksam machen wollen. Angelina, heute 18 Jahre alt, hat mit 15 ein halbes Jahr in der Feuerbergstraße gelebt und sie kam dort gut zurecht.
Viele betiteln, dass das schlimm ist und dass das eingesperrt sein ist. Aber grundsätzlich, wenn man zu den Betreuern da nett ist, dann sind die auch nett zu einem. Natürlich, wenn man hinkommt und irgendwie alles scheiße und voll gegen die geht und anfängt mit Beleidigungen und sowas, dann sind die jetzt auch nicht gerade offen zu einem und sagen, ja hier, ich mache mal eine Sonderausnahme für dich oder so.
Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen ist der KJND in der Feuerbergstraße eine Herausforderung. Auch das Personal steht unter Druck. Im vergangenen September hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung einen Brandbrief an die Sozialbehörde geschrieben. Zitat: Wir können nicht mehr und hoffen, dass sie uns unterstützen. Wir stehen allein auf weiter Flur und wurden angewiesen, die Turnhalle mit Kindern zu befüllen. Zitat Ende. Im vergangenen Jahr gab es durchschnittlich 3 Überlastungsanzeigen des KJND-Personals pro Monat. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer kennt die Probleme.
Das will ich an dieser Stelle gar nicht kleinreden, sondern für mich sind die Überlastungsanzeigen im Kern der Hinweis darauf, wo wir genau hingucken müssen. Und wir müssen einerseits hingucken auf die Situation vor Ort. Wie können wir da Entlastung schaffen? Da haben wir beispielsweise, um Enge zu nehmen, Wohncontainer aufgestellt für die Erstaufnahme auf dem KJND.
Die Situation sei eben auch deshalb so schwierig für das Personal, weil derzeit gar nicht alle Stellen besetzt werden können, sagt die SPD-Politikerin. Dazu komme, dass die Zahl derjenigen, die Hilfe brauchen, im vergangenen Jahr stark gestiegen ist.
Das erste Phänomen ist, dass wir nach der Ukraine-Krise seit Februar 2022 steigenden Unterbringungsbedarf von Schutzsuchenden haben, einerseits aus der Ukraine, andererseits aber auch aus der ganzen Welt. Und das sind auch minderjährige, unbegleitete Geflüchtete. Und das zweite Phänomen, was wir haben, ist die Belastung von Familien nach Corona.
Von einer Neuaufstellung, von vielen dezentralen Anlaufstellen statt einem einzigen großen Standort hält Melanie Schlotzhauer nichts.
Nochmal, in der Feuerbergstraße gelingt es uns, zwischen den 3 von mir beschriebenen Kernaufgaben Synergien zu schaffen und eine Professionalität bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern, die wir in dezentralen Strukturen nicht haben. Bei aller Kritik, wenn Sie sich dezentral aufstellen, dann haben Sie bei jedem Personalausfall die Frage, können Sie 24/7 gesetzlich garantieren? Können Sie den Schutz für die Mädchen garantieren, den wir jetzt garantieren können?
Finanzielle Unterstützung der Stadt gibt es auch für das Projekt KIDS, einer Anlaufstelle für Straßenkinder in Hamburg-St. Georg. 6 Tage pro Woche bekommen Sie hier eine warme Mahlzeit, können sich mit persönlichen Betreuerinnen und Betreuern zusammensetzen, sich beraten lassen oder einfach nur Wäsche waschen oder sich duschen. Hier arbeitet die Sozialpädagogin Lisa Hahnemann.
Das, was unsere Jugendlichen hier sehr gemein haben, ist, dass sie keine Kontinuität im Aufwachsen haben, sondern dass sie sich immer wieder auf neue Bezugspersonen und auf neue Beziehungen einlassen mussten und die eigentlich immer wieder auch gescheitert sind. Also weil sie dann wegen Regelverstößen oder Konsum oder dies, das, wegen besonderem Verhalten nicht zu halten waren in Einrichtungen.
Im KIDS geht es darum, langsam Vertrauen aufzubauen zum Betreuungsteam, aber auch ins System der Jugendhilfe im Allgemeinen. Die Sozialpädagogin hält viele Probleme dieses Systems für hausgemacht. Sie wünscht sich statt eines zentralen Standorts für den KJND viele kleine, über die Stadt verteilte Betreuungseinrichtungen,
wo quasi viel individueller auf die Jugendlichen eingegangen werden kann. Das würde ich mir wünschen, dass es weniger so große Einrichtungen gibt, weil das ganz häufig was ist, was Jugendliche, die hier sind, nicht können, weil die ja in der Vergangenheit gerade mit Beziehungen und Beziehungen in Großgruppen ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also eigentlich immer nur Exklusion.
Ein dezentral organisierter KJND würde natürlich auch mehr Geld kosten. Ein solches Projekt würde die bestehende Situation aber nicht mal grundlegend verbessern, findet zumindest Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.
Sozialpolitik ist doch immer auch eine Frage, setze ich die Mittel wirksam ein? Ich will das mal nicht als Kostenfrage beantworten, sondern wo sind die finanziellen Mittel, die wir als Stadt aufwenden, für diese Kinder und Jugendlichen wirksam eingesetzt? Und das ist es an dieser Stelle.
Die Probleme in der Feuerbergstraße würden natürlich angegangen, versichert die Sozialsenatorin. Zusätzliche Wohncontainer wurden bereits aufgestellt. Die offenen Stellen sollen besetzt werden. Am Konzept der einen großen Einrichtung wird in Hamburg aber sicher nicht gerüttelt.
Die Zahl an Kindeswohlgefährdungen ist so hoch wie nie. Doch den zuständigen Einrichtungen fehlt nicht nur in Hamburg Personal und Geld. Axel Schröder. Pflege in Heimen wird immer teurer und auch in diesem Jahr sind die Zahlungen, die Pflegebedürftige und ihre Familien aus eigener Tasche zusteuern müssen, noch einmal deutlich gestiegen. In Thüringen bekommt man das besonders zu spüren. 2018 zahlten Pflegebedürftige dort für einen Heimplatz im Schnitt 1.200 Euro, seit Juli dieses Jahres schon 2.300 Euro. Viele Betroffene und deren Angehörige wissen nicht mehr, wie sie sich das leisten sollen. Und eine davon hat Bettina Ehrlich ihre Geschichte erzählt.
Hier war der Fernseher. Er hatte einen Liegesessel hier drin. Es war alles hier drin, auf kleinsten Raum. Und er hat sich hier wohlgefühlt. Wir hatten so einen kleinen Klapptisch hierher gemacht. Und also er war ja hier, aber er war beweglich bis auf den letzten Monat.
Sigrun Briesemeister aus Dillstedt bei Suhl zeigt mir das winzige Zimmer, in dem sie ihren Vater in den letzten Monaten seines Lebens gepflegt hat. Der Großvater sei ein resoluter und lebenslustiger Mann gewesen, erzählt die 70-Jährige. Im Suhler Pflegeheim hatte er sich nach ersten Schwierigkeiten richtig wohlgefühlt.
Er hatte einen langen Kampf, 10 Wochen lang, wie sie sich dort eingelebt hat. Aber dann hat er sich, sag ich mal, einfach sauwohl gefühlt. Er war fit, er war der King da oben. Mein Vater war so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, immer gut drauf, hat immer so ein bisschen Schwitz gemacht. Der war immer so im Verein und alles. Und da, wenn, da haben die haben so viel unternommen dort an. Karneval gemacht und dies. Und da hat er Bütten gemacht und dies. Der hat immer Menschen um sich herum gebracht. Es war ein Mensch, der Leute gebraucht hat. Der wäre vereinsamt.
Weil der Heimplatz aber teurer wurde, hat Briesemeister ihren Vater wieder zu sich in die kleine Dreiraumwohnung geholt.
Wenn ich hier so richtig liege, ich will jetzt nicht so ganz verkehrt sein, waren es 1.400. Dann waren es etwas über 1.500, dann ging es schon um 1.700. Und dann ist es ja noch rasanter hoch. Also da war ich ja nachher schon nicht mehr dabei. Da weiß ich nur noch von Leuten, die dort waren, dass es nachher noch rasanter hochgegangen ist. Also das war schon. Also da hat es bei keinem mehr gereicht.
Für den Vater wäre die komplette Rente für das Pflegeheim draufgegangen. Für ihn wäre also kaum ein Cent übrig geblieben, so Briesemeister.
Der brauchte immer was einstecken, auch wenn jemand besucht hat. Mal schnell mit einem Kaffee trinken oder mal in die Kaufhalle rübergehen, sich mal was kaufen, mal eine Schokolade, mal ein bisschen Obst. Da hat er so seine Runden gedreht und so. Jedenfalls haben die das dann erhöht und da hat er eigentlich nichts mehr gehabt in der Tasche. Und das war für den Opa das Schlimmste, was es geben konnte. Dass er kein Geld mehr in der Tasche hatte.
Auch wenn Sigrun Briesemeister die letzten Monate mit ihrem Vater nicht missen möchte, war sie doch oft völlig überfordert, erinnert sie sich.
Also er war auf der einen Seite sehr dankbar, ganz sehr dankbar, auf der anderen Seite wieder ganz schlimm ungerecht und böse. Also das hat sich so von jetzt auf nachher wie so ein Schalter umgedreht, dass ich manchmal gar nicht wusste, was war jetzt der Ausschlag, warum ist er jetzt so böse.
Im März vor 2 Jahren ist Briesemeisters Vater gestorben. Ihren beiden Söhnen möchte sie eine solche Belastung auf gar keinen Fall zumuten. Schon allein wegen der seelischen Belastung. Aber sie möchte ihren Kindern auch nicht auf der Tasche liegen.
Wie soll ich sagen? Wir sammeln ein paar Tablettchen. Wenn es dann die Zeit kommt, wo ich weiß, mein Ende naht irgendwann, dann sorge ich selbst dafür, dass ich nicht gepflegt werden muss. Ganz einfach.
So bedrückend das klingt, in Thüringen ist das kein Einzelfall. Viele Leute denken so, sagt Britta Schlütter vom Suhler Hospizdienst. Ehrenamtlich betreut sie Menschen und deren Angehörige auf ihrem letzten Lebensweg.
Ich kann's einfach nicht nachvollziehen, wie man die Leute jetzt so hängen lassen kann. Meistens ist noch ein bisschen Erspartes da, gell? Und das sieht man immer, wie das so abnimmt und da rechnet man sich aus, naja, so und so lange reicht es noch und dann ist das große Fragezeichen. Der alte Mensch steht an letzter Stelle. So habe ich das Gefühl.
Tatsächlich wird bei den Senioren zunächst das Ersparte aufgebraucht. Schlütter rät den Betroffenen und Angehörigen aber, den Kontostand gut im Blick zu behalten und vor allem frühzeitig das Sozialamt oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Nur so könne ihnen das sogenannte Schonvermögen von 10.000 Euro für Einzelpersonen und 20.000 Euro für Ehepartner gesichert werden. Viele Betroffene könnten zudem Wohngeld beantragen. Immerhin die Angst, dass Kinder für den Heimplatz zahlen müssen, kann man den meisten nehmen. Laut Pflege- und Entlastungsgesetz müssen Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern nur dann Unterhalt zahlen, wenn sie mehr als 100.000 Euro im Jahr brutto verdienen. Britta Schlütter fordert, dass der Staat ältere Menschen finanziell stärker unterstützt. Beispielsweise die monatlichen Zuschüsse zum Eigenanteil müssten deutlich erhöht werden. Ein weiterer Kostenfaktor ist die sogenannte Investitionspauschale für Baukosten, die je nach Heimplatz bis zu 350 Euro zu Buche schlagen. In einigen Bundesländern wird diese von den Ländern übernommen, in Thüringen nicht.
Es ist aber auch eine haushalterische Frage und momentan haben wir leider bei uns im Haushalt nicht die Gelder zur Verfügung, um hier entsprechenden Aufschlag machen zu können.
Sagt Thüringens Sozialministerin Heike Werner. Thüringen setze sich in den Ländergremien dafür ein, dass die Eigenanteile für Pflegebedürftige künftig begrenzt werden. Beispielsweise durch eine Reform der Pflegeversicherung. Zudem müssten die Pflegezuschüsse des Bundes deutlich erhöht werden. Solange es geht, will Sigrun Briesemeister in ihrer kleinen, gemütlichen Wohnung bleiben. Und sie will sich noch was gönnen im Leben.
Ich möchte gerne nochmal nach Mexiko. Das ist so nochmal mein, ja, und nochmal eine schöne Donaukreuzfahrt möchte ich machen.
Zum Glück habe sie einen großen und treuen Freundeskreis und, fast noch wichtiger, 2 ganz besonders enge Freundinnen. An ihrem Entschluss aber, keinem zur Last fallen zu wollen, hält sie fest.
Stationäre Pflege in Thüringen ist für viele Betroffene kaum mehr zu finanzieren. Bettina Ehrlich berichtete. Niedersachsen ist das Bundesland mit den meisten Windenergieanlagen. Gerade im Nordwesten sitzt so etwas wie die Keimzelle der deutschen Windenergie.
Doch auch hier ist der Ausbau in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Und mit dem Ziel, das zu ändern, waren die Grünen bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst angetreten. Und seit November regieren sie nun in Hannover mit der SPD und ein neues Klimaschutzgesetz ist eines der wichtigsten Vorhaben der Koalition, bei dem der Ausbau erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle spielt, aber auch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Wie das läuft, hat sich unser Landeskorrespondent Bastian Brandau angeschaut.
Später Nachmittag in Uetze, rund 30 Kilometer östlich von Hannover. Autos parken neben der Drogerie, eine Frau betritt die Sparkasse am zentralen Hindenburgplatz. Wer hier Richtung Süden blickt, sieht neben vorbeifahrenden Autos Klinker und Fachwerk, Windräder, viele Windräder, die sich in der Abendsonne drehen.
Man sieht die hier überall.
Überall da, ja. Wo man hinguckt, wenn man spazieren fährt, hinten in die Wälder, überall.
Gut 20.000 Menschen wohnen in den neuen Ortschaften der Gemeinde Uetze. Mit ihren knapp 50 Windkraftanlagen gilt die Gemeinde als Vorreiterin beim Ausbau der Windenergie in der Region Hannover.
Nee, mich stört das nicht. Ist alles gut. Können ruhig noch ein paar mehr sein, damit der Strom dann billiger wird. Ich meine, wir haben ja genug Wind.
Bürgermeister von Uetze ist der SPD-Politiker Florian Gare. Im Rathaus, einem Bau mit rotem Backstein und großen Glasfronten gegenüber vom Schulzentrum, schaut Gare auf sein Smartphone.
Aktuell erzeugen wir 6.500 Kilowattstunden in der Gemeinde Uetze und verbrauchen 2.000. Das sind also 316%, habe ich kurz im Kopf ausgerechnet, und haben heute 82 Tonnen bisher an CO2 eingespart. Das ist doch schon wirklich mal ein Schluck aus der Pulle.
Gare ist 40 Jahre alt, seit knapp 2 Jahren Bürgermeister in Uetze. Beim Thema Erneuerbare ernte er, was sein 20 Jahre amtierender Vorgänger, ebenfalls ein Sozialdemokrat, gesät habe.
Wenn man behutsam mit der Bevölkerung spricht, wenn man alle Ebenen mitnimmt, wenn man den Rat mitnimmt, wenn man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und in der Verwaltung gemeinsames Wollen entwickelt, dann kann man, glaube ich, auch alle in der Gesellschaft mitnehmen. Und dann ist das am Ende des Tages etwas, was durch alle getragen wird. Und das ist bei so einem wichtigen Thema wie der Windenergie, die ja maßgeblich dazu beitragen wird, dass wir die Energiewende schaffen, ein wichtiges Thema. Und da war meine Uetze schon vor 20 Jahren Pionier und hat das ja sehr weitblickend erkannt.
So wie in Uetze könnte es überall in Niedersachsen laufen, wenn es nach Christian Meyer ginge. Der Grünen-Politiker ist seit November Umweltminister. Mit einem ehrgeizigen Ziel ist die rot-grüne Regierung angetreten. Niedersachsen soll 2040 klimaneutral agieren. Eine entscheidende Rolle dabei kommt der Windenergie zu. Niedersachsen ist schon jetzt das Bundesland mit den meisten Windkraftanlagen. In den vergangenen Jahren aber ist auch hier der Ausbau ins Stocken geraten. Was die Berliner Ampelkoalition mit ihrem neuen Windenergie-an-Land-Gesetz ändern will und auch die rot-grüne Landesregierung, der Minister Meyer angehört.
Wir werden eine verpflichtende Akzeptanzabgabe für jedes neue Windrad, auch für jede Freiflächen-Solaranlage einführen, das dann dauerhaft 0,2 Cent pro Kilowattstunde verpflichtend an die Gemeinde, in der das Windrad steht, geht. Und das muss dann vom Gemeinderat vordringlich für Naturschutz, für soziale Aufgaben, für Kultur ausgegeben werden. Das heißt, wenn einer viele Windräder hat und damit eine Leistung bringt für die Klimaziele in Deutschland, dann wollen wir auch, dass die Gemeinde davon auch finanziell profitiert und einen Ausgleich dafür anbietet, eine Förderung macht für was weiß ich, Balkonkraftwerke, was sie auch selber verwenden kann. Sie muss nur nachweisen, was sie mit dem Geld macht. Das haben wir verpflichtend gemacht.
Etwas, was die Verantwortlichen in Uetze natürlich gern hören. Eine Gemeinde, die zur Energiewende beiträgt und auch finanziell profitiert. Mit Einnahmen aus Gewerbesteuer, den Abgaben der Betreiber und den direkten Beteiligungen. Gelder, die nach aktueller Gesetzeslage direkt in den Gemeindehaushalt flössen, sagt Bürgermeister Florian Gare.
Und dafür sorgen, dass wir beispielsweise vielleicht Steuern nicht so erhöhen müssten, wie wir es ansonsten müssten. Oder dass wir vielleicht Kita-Gebühren nicht so hochsetzen müssten, wie wir es ansonsten müssten. Die Gemeinde Uetze selbst ist eine defizitäre Gemeinde, wie nahezu jede andere Gemeinde auch mittlerweile. So dass wir also mit diesen zusätzlichen Einnahmen, die nicht zweckgebunden sind, sondern direkt in den Haushalt fließen, dieses Defizit etwas geringer ausfallen lassen.
Es wird einfach hingebaut, es wird ja eh nicht nachgefragt und schön ist es eh nicht. Also ich persönlich finde es nicht schön.
Auch in Uetze allerdings trifft man schnell auf Menschen, die sich an Windkraftanlagen stören.
Wenn es sinnvoll wäre, ne? Die Dinger laufen und das Geld geht dahin, wo es hin soll.
Nämlich, so die Kritik dieses Mannes an die Investoren und Unternehmen, die hier in Uetze auf Privatgelände Windkraftanlagen betreiben. Und keineswegs direkt an die Bürger, die immer höhere Strompreise zahlen müssten. Die Gemeinde hat 2011 einen eigenen Betrieb gegründet, um auch selbst in regenerative Energien investieren zu können. Geschäftsführer der Gemeindebetriebe ist Andreas Fitz.
Und die Einnahmen, die die Gemeindebetriebe quasi über diese regenerativen Energiequellen einnehmen, werden dann weitergeleitet in den Haushalt der Gemeinde oder wieder reinvestiert in neue Maßnahmen. Und wir haben mal angefangen mit Photovoltaikanlagen auf Schuldächern und Kindergärten. Wir haben einen Solarcarport hier am Rathaus stehen. Und dann kamen die größeren Möglichkeiten, sich nämlich direkt an Windenergie zu beteiligen. Da haben wir nochmal wieder eine eigene Gesellschaft für ein eigenes Windrad gegründet und eben die Beteiligung an den Bürgerwindanlagen, die wir hier haben. Da haben wir zwei Windparks, wo wir dann eben mit 8 Anlagen auch direkt beteiligt sind.
Und somit indirekt auch die Bürgerinnen und Bürger in Uetze. Direkte Beteiligungen, etwa über Genossenschaftsmodelle, gibt es in Uetze derzeit allerdings nicht. Zu teuer oder zu kompliziert sei das gewesen, sagt Fitz. Und genau das soll das neue Gesetz von Umweltminister Christian Mayer ändern.
Entweder ist es eine Bürgerenergiegenossenschaft, die sind dann privilegiert. Wenn es keine ist, muss der Betreiber den Bürgern in der Nähe einen Energiesparbrief anbieten zum Beispiel. Also sehr einfache Modelle, dass man sich mit 500 Euro, so steht es drin, direkt am Windrad beteiligen kann und sagen, das ist mein Windrad und ich profitiere auch davon.
Nicht nur ideell, sondern auch finanziell durch eine Dividende. Begrüßenswert und wichtig für die Akzeptanz sei die Bürgerbeteiligung beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sagt Carlos Kuhlmann vom Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen und sieht die aktuellen Pläne dennoch skeptisch.
Ich glaube, das Problematischste ist, dass man für jedes Windenergieprojekt oder eben auch Freiflächen-PV-Projekt eine eigene Projektgesellschaft gründen muss und da 20% an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort anbieten muss und das in einem Umkreis von 5 Kilometer um die Anlagen herum. Und das ist ein sehr bürokratischer Aufwand für Vorhabenträger.
Denn schon jetzt blieben Anträge wegen des Fachkräftemangels in vielen Kommunen lange liegen. Und in der Privatwirtschaft gäbe es gar nicht genügend Wirtschaftsprüfer, die solche Anträge für Beteiligungen prüfen könnten. Kuhlmann verweist auf entsprechende Erfahrungen mit einem Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern.
Dort wird eigentlich kein einziges Projekt über das Gesetz, über die Beteiligungslösung vollzogen, sondern es gibt dann quasi Ersatzzahlungen, die man dort vor Ort tätigen kann an die Kommune. Das spricht unseres Erachtens natürlich auch gegen die Funktionalität einer verpflichtenden Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und wenn man einfach in Mecklenburg-Vorpommern aufs Papier guckt, kann man verzeichnen, dass seit der Einführung des Gesetzes nicht merklich der Ausbau vorangetrieben wurde.
Das Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern sei durchaus Vorbild gewesen für Niedersachsen, sagt Minister Mayer. Aber man habe es an entscheidenden Stellen verändert.
Bei uns reicht eben so ein einfacher Energiesparbrief, den man da anbietet. Und man muss nicht alle Haushalte anschreiben, sondern wir haben gesagt, eine einfache Bekanntmachung in einer kurzen Frist reicht, dass über die Tageszeitung oder bekannt gemacht wird, dass man sich zu einem festen Satz beteiligen kann. Solche Beteiligungsmodelle sind jetzt schon bei vielen Windrädern da. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, dass die Menschen vor Ort auch sich daran beteiligen können. Und ich kann immer allen raten, es geht dann schneller und es geht effektiver.
Nach der Sommerpause will der Minister sein Gesetz in den Niedersächsischen Landtag einbringen.
Wir bleiben dran. Wie Bürgerbeteiligung in Niedersachsen Akzeptanz für den Ausbau von Windkraftanlagen schafft, berichtete Bastian Brandau. Energie aus Windkraft ist nicht nur in Niedersachsen ein wichtiges Thema, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland war darin sogar mal Vorreiter, aber vor 5 Jahren ist der Ausbau nahezu zum Stillstand gekommen. Die rot-rote Landesregierung möchte das gerne ändern, aber da ist nicht nur der Widerstand von Anwohnern, sondern auch eine zu langsam arbeitende Verwaltung und ein viel zu kompliziertes Bürgerbeteiligungsgesetz, weiß unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann.
Bei einem raschen Kaffee im Gemeindebüro tauschen sich Viola Tonn und Martin Ebert aus. Wieder einmal geht es der ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Wöbelin und ihrem Stellvertreter um den wichtigsten Baustein der angestrebten Energieselbstversorgung der 950 Einwohnergemeinde.
Unsere Windkraftanlage, ja, wie gesagt, da arbeiten wir 10 Jahre dran. Der Standort ist nach wie vor in Richtung Ludwigslust vor dem KZ-Gedenkstein auf dem Acker dort, der der Gemeinde gehört.
Seit 2012, da war Viola Tonn schon 3 Jahre lang Bürgermeisterin, plant die mecklenburgische Gemeinde ihren Bürgerwindpark Wöbelin, und zwar gemeinsam mit der Berliner Naturstrom AG. Doch bis heute steht er nur auf dem Papier. Dabei hat Wöbelin nicht mit anderen ortsüblichen Protesten zu tun, sondern mit einer überwiegend wohlwollenden Bevölkerung.
Wir haben die Bürger mit uns genommen, die auch immer noch wieder nachfragen, gerade wieder kurz eine Mail gekriegt, wie weit ist es mit dem Windpark, was passiert hier? Warum geht das nicht voran? Wir warten schon lange.
Tatsächlich gründen Projektpartner und Gemeinde schon früh eine gemeinsame Bürgerenergiegesellschaft, in der die Gemeinde die Mehrheit der Stimmrechte hält und in die sich ausdrücklich auch möglichst viele Wöbeliner Privatleute einbringen sollen, um später von den Erträgen ihres Bürgerwindparks zu profitieren. Auch deshalb erteilt die Bundesnetzagentur dem Projekt 2017 einen Zuschlag. Doch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, STALU, in Mecklenburg-Vorpommern die Genehmigungsbehörde für Windpark Bauanträge, entscheidet einfach nicht, sagt Gemeinderat Martin Ebert. Als nach 3 Jahren des Wartens, Mahnens, immer wieder Nachlieferns die vorgeschriebene Frist für den Baubeginn verstreicht, verklagt die Gesellschaft das Amt wegen Untätigkeit.
Weil es einfach nie eine rechtlich angreifbare oder verwertbare Stellungnahme gegeben hat. Es gab immer nur vorläufige Stellungnahmen. Das ist so, als wenn Sie mit Ihrem Auto zum TÜV fahren und Sie fallen nicht durch und da steht drauf, was Sie für einen Mangel haben, sondern der Prüfer schickt Sie mit dem Butterbrotpapier wieder weg und sagt, naja, also ich würde den ja heute prüfen, aber gucken Sie sich mal die Beleuchtung an. Und dann kommen Sie in 6 Wochen wieder, haben die Beleuchtung gemacht, dann sagt er, naja, aber vielleicht sollten Sie sich den Auspuff auch nochmal angucken. Ja? So ist es gelaufen die letzten Jahre. Es gab nie irgendwie eine Möglichkeit, Widerspruch oder Rechtsmittel einzulegen. Wir wurden immer in dieser Schwebe gehalten.
Die Behörde verweist vor allem auf Überlastung bei Personalmangel und komplexer Prüfmaterie. Der Fall ist noch anhängig bei Gericht und symptomatisch für den stockenden Windkraftausbau im Nordosten. Aktuell hängen rund 900 Bauanträge für Windkraftanlagen deutlich länger als die politisch angestrebten 7 Monate im Genehmigungsverfahren fest. Immerhin, Anfang dieses Jahres gab das Oberverwaltungsgericht Greifswald einer anderen klagenden Projektgesellschaft Recht, die seit 2 Jahren auf einen Bescheid ihrer Behörde wartete. Viel zu lange, denn der Ausbau erneuerbarer Energiequellen sei von überragendem öffentlichen Interesse, übrigens auch gegenüber Denkmalschutzbedenken, so die Richter. Den Wöbelinern hilft das nicht mehr. Sie mussten kürzlich 280.000 Euro Strafe an die Bundesnetzagentur zahlen, wegen Fristüberschreitung.
Obwohl wir ja nichts dafür können. Also ich kann dem Bürger nicht mehr erklären, warum das hier scheitert, kann auch keiner mehr verstehen.
Anders liegt der Fall bei der Bürgerwindpark Schönberg GmbH und Co. KG. Die übernahm 2019 10 bereits stehende Windkraftanlagen auf Flächen der Stadt Schönberg und der Gemarkung Sarbo in Nordwestmecklenburg. Jede 185 Meter hoch ziehen hier Rotorblätter von jeweils 92 Metern Länge Energie aus dem Wind. In Kürze werden die Gesellschafter ihre Investitionen eingespielt haben. Auch die wenigen Ortsansässigen, die 2021 die Chance der angebotenen Beteiligung genutzt haben. Denn, so erzählt es Geschäftsführer Markus Biermann in einer Videokonferenz, die Windkraftbranche stehe seit dem Krieg in der Ukraine und dem endgültigen Atomausstieg in Deutschland geschäftlich unverhofft auf der Sonnenseite. Außerdem profitiere der Schönberger Bürgerwindpark noch von den höheren Einspeisevergütungen aus dem alten erneuerbaren Energiengesetz, so der Niedersachse.
Es sind alle rundum zufrieden. Wir hatten jetzt eine Gesellschafterversammlung im Juni und diejenigen, die sich beteiligt haben, kommen gerne zur Gesellschafterversammlung und haben im Anschluss dann ihre Ausschüttung einmal jährlich auf ihrem Konto.
Heute ärgere sich so mancher darüber, damals kein Interesse, kein Vertrauen oder nicht die mindestens 500 Euro Kapitaleinlage gehabt zu haben. Nachträglich mitmachen gehe nicht, so Markus Biermann, doch auch er blickt mit gemischten Gefühlen zurück. 2016 verabschiedet der Schweriner Landtag das bundesweit erste Gesetz, das Projektentwicklern und Betreibern vorschreibt, zunächst allen betroffenen Gemeinden und Anwohnern im Umkreis von 5 Kilometern eine Beteiligung an den Investitionen wie an den Erträgen anzubieten. Es geht um mindestens ein Viertel der Anteile. Betroffene würden die Belastungen durch den Windkraftausbau vor ihrer Nase dann eher akzeptieren, so die Hoffnung. Doch der Aufwand für solch ein Beteiligungsverfahren ist sehr hoch, wie die Premiere in Schönberg zeigte. Zunächst wurden alle Berechtigten ermittelt und angeschrieben, erzählt Geschäftsführer Markus Biermann.
Das waren so ungefähr 7000 Adressen, die seinerzeit von dem Einwohnermeldeamt uns gegeben worden sind. Und das ist mehr schlecht als recht gelaufen.
Denn von den in Frage kommenden 11 Kommunen meldete nur Schönbergs Nachbargemeinde Dassow ihr Interesse an. Dazu beteiligten sich lediglich 25 Bürger, immerhin einige aus Schönberg.
Das war für uns sehr ernüchternd am Ende, weil wir haben insgesamt einen Kapitalbedarf von 3,9 Millionen Euro gehabt. Und die 25, die sich beteiligt haben, haben am Ende ca. 250.000 Euro eingezahlt. Und dementsprechend haben wir dann die Lücke aufgefüllt mit Gesellschaftern aus anderen Bundesländern.
Wohin natürlich nun auch der Großteil der Ausschüttungen zurückfließt. Eine besonders harte Lehre laut Markus Biermann. Das Landesgesetz schreibt den Windparkbetreibern vor, zur Information der berechtigten Bürger und Gemeinden einen Prospekt über die Kosten-Gewinn-Erwartungen zu erstellen und vom Bundesamt für Finanzdienstleistungen BaFin genehmigen zu lassen.
Dieser ganze Prozess hat deutlich mehr gekostet als die 250.000 Euro, was wir sonst hätten nicht machen müssen in dieser Form.
Außerdem mache das Minus den Strom teurer, wird es doch auf die Kunden umgelegt, so Markus Biermann. Seit einem Jahr will die Landesregierung in Schwerin das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern reformieren, hat aber noch keinen Entwurf vorgelegt.
Silke Hasselmann über den schleppenden Ausbau von Windkraft in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie noch mehr hören wollen aus den Bundesländern, schauen Sie dort doch mal ins Themenband Deutschland. Die Redaktion dieser Sendung hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.